Ganz herzlich guten Abend miteinander. Ja, austauschen ist ganz wichtig, wenn man zusammenkommt. Fragen, wie geht's? Und vor allem, wenn man füreinander betet, will man es wissen. Und wenn ich euch jetzt unterbrochen habe, fahrt einfach nachher noch weiter. Euch zu updaten über die neuesten Nahrungen. Ihr seht, ich habe heute auch wieder meine Frau, die Lilian, dürfen mitbringen. Sie macht grosse Fortschritte mit ihren Schultern. Aber wir rechnen so in Grössenordnung ein Jahr, bis alles wieder so ist wie früher. Aber sie macht schon fast alles selber wieder. Ich möchte beten für den Abend. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, dass wir uns im Namen vom Herrn Jesus Christus dürfen versammeln. Und er hat gesagt, dass er in unserer Mitte ist. Und wir wollen uns reinigen durch sein Blut. Wir sind schon lange erkauft durch das Blut. Wir haben das bestätigt, wir haben das angenommen. Und jetzt einfach erfülle uns auch wieder heute Abend mit deinem Geist. Wir wollen voller Freude dir Loblieder singen und nachher auch etwas aus deinem Wort aufnehmen. Es geht ja nicht darum, dass ich dann irgendetwas sage, was die Leute noch nie gehört haben. Sondern es sind alles bekannte Wahrheiten für Menschen, die schon seit vielen Jahren die Bibel lesen. Aber stell du das im Mittelpunkt, wo du heute neu willst, in die Erinnerung rufen. Und sagen, schau, auch da dürfen wir daran glauben und daran festhalten. Das steht alles auch in meinem Wort. Ich bitte dich jetzt um die Leitung vom Heiligen Geist für den ganzen Abend. Und danke dir. Amen. Ja, ich habe mir überlegt, wie soll ich den Titel setzen, was wenn wir da in die Zeitung nehmen. Denn es geht um einen Gottesnamen, heute mal zuerst auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, ja, den Namen würde vielleicht nicht jede alle verstehen. Ist nicht so bekannt wie El Shaddai, wo wir schon darüber geredet haben. Oder Yahweh Shalom. Und er kommt nur an einer Stelle zweimal vor. Und er heißt der Schrecken Isaaks. Ist das ein toller Name? Wir werden dann sehen, wer verschrocken ist. Als ich das letzte Mal da war, habe ich auch schon davon geredet, dass Menschen, gläubige Menschen, vor dem Herrn verschrocken sind. Oder Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, manchmal bei ihrer Berufung, etwas von der Heiligkeit Gottes gesehen haben, dass sie niedergefallen sind und haben gesagt, Herr, hilf mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus im Schiffli, der Jesaja bei seiner Vision. Dass sie verschrocken sind. Und nie hat der Herr dann gesagt, ist gut, ich wende mich von dir ab, es ist gescheiter für dich. Sondern er hat immer gesagt, doch, ich will dich brauchen. Aber heute ist es jemand anders, der verschreckt. Wir gehen für das, wir haben ein bisschen Sonntagsschule jetzt miteinander oder erinnern uns vielleicht an Sachen, die wir vor Jahren oder Jahrzehnten gehört haben. In der Geschichte von Jakob, Abraham, Isaac, Jakob. Wenn ich in die Reihe schaue, habe ich den Eindruck, viele wissen, dass der Jakob seinen Brüder und seinen Vater betrogen hat. Der Isaac hat wollen den Segen für den, der dann auch sollte, eben die Segenslinie auf den Messias hin weitergehen. Der Isaac hat dem älteren Zwilling, dem Esau, zusprechen. Die Rebekka hat es gehört. Der Esau sollte gehen jagen und dann etwas Feines kochen und dem Vater zu essen und zu trinken geben. Eine interessante Sache, was der Isaac sich gewünscht hat, bevor er seinen Sohn gesegnet hat. So nach einem feinen Essen, so schön satt, nach einem Gläschen Wein, stelle ich mir vor, hat er dann den Esau segnen. Ihr wisst alle, und dann hat Rebekka etwas inszeniert, der Jakob hat mitgemacht. Und er hat bei dem Betrug sogar den Namen vom Herrn gebraucht. Der Isaac war misstrauisch. Ja, warum hast du mir das? Warum bist das so schnell gegangen? Und da hat er gesagt, ja, der Herr hat mir gerade ein Tierli über den Weg geschickt. Der Herr, dein Gott, hat mir so beschert. Wow, das ist dann schon heiss. He? wenn man dann bei einem Betrug nach Gott drin hineinzieht. Ich lese nie, dass der Herr Jakob für das einen Vorwurf gemacht hätte. Aber der Lebensweg von Jakob ist so verlaufen, dass er nachher selber als ich musste Betrug erfahren. Ihr wisst, er ist zum Laban, er hat sich sofort in Rahel verliebt, hat 7 Jahre gearbeitet, um die Rahel überzukommen, und nachher hat man ihm die Lea gegeben. Nachher hat der Laban gesagt, ja komm, jetzt halt Hochzeitswoche mit ihr, und nachher kannst du die Rahel dazu haben und dann schaffst du noch mal 7 Jahre für mich. Der Laban war sehr zufrieden, dass der Jakob da war, weil er gemerkt hat, der Laban ist gesegnet durch das, dass der Jakob da ist, weil dem Jakob alles gelingt. Wir denken an Josef beim Potiphar. Also wenn der Herr jemanden segnet, bleibt das nicht bei dem alleine, das geht einfach weiter. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das ist nicht einfach so auf mich beschränkt. Nicht, das heisst, jetzt bin ich verpflichtet, für andere ein Segen zu werden, was soll ich nur machen, sondern dass das einfach weitergeht, ob man es merkt oder nicht. Auch da, der Jakob war da und er hat den Segen bekommen. Ja, und dann hat er noch wollen, irgendwann einmal ja, auch zu haben und gut kommen. Er hat mit dem Laban darüber geredet und der Laban hat dann so ein bisschen geschaut, ja, wie sehen die Tiere aus? Man hat dann dort noch nicht können, irgendeine so eine Nummer in das Ohr rein montieren, wie man das heute macht mit Nutztier, oder irgendetwas aufs Fell brennen, ein Kennzeichen, dass man wüsst, das ist jetzt dem Jakob und das gehört dem Laban. Und ich denke, der Laban hat immer dann die Art von Tier gesagt, also das Muster, schwarz-weiß, schwarz-weiß gemischt, gesprenkelt, gefleckt, gehäuselt oder ich weiss nicht was, das Muster, das am seltensten auf die Welt gekommen ist. Der Jakob ist eben eine Zeit. Er ist ein gläubiger Mann. Er ist der Stammvater von Israel. Ihr wisst, was er gemacht hat. Er hat Stecklinge genommen mit einer dunklen Rinde und hat da etwas von der Rinde rausgeschnitten, dass es hell wird. Also die Stecklinge hell, dunkel gewesen. Und dann hat er es dort hergelegt, wenn die Tiere brünstig sind, in der Paarung sind, was sich gepaart haben, in der Tränkerin, hat das hergelegt und denkt, wenn die dann das sehen, dann gibt das sättige Jungtier. Ich meine nicht, dass der Jakob vom Herrn eine Vision hatte, er sollte da die symbolische Handlung vorne im Glauben. Ich denke eher, das war ein bisschen Aberglauben. Er war einer von denen, wie wir manchmal auch, wo Gott ein bisschen nachhelfen wollen. Der Herr hat es ja schon gemacht. Also das war ja auch noch. Und, als er dann geflohen ist, irgendwann hat der Laban nicht mehr so zu schätzen gewusst, dass der Jakob so gesegnet ist. Immer wieder hat er ja dann wieder andere Tiere gesagt, die sollen dem Jakob gehören. Weil immer das, was sie abgemacht haben, von denen sind am meisten gesunde Tiere auf die Welt gekommen. Und er hat das im Ganzen offenbar 10-mal verändert. Und am Schluss sind auch die Söhne vom Laban nicht mehr zufrieden gewesen. Sie haben den Jakob böse angeschaut. Wahrscheinlich haben sie auch einen Schrecken gehabt vor dem Segen, der vom Jakob war. Und sie haben den Gedanken weitergesponnen, wenn der Jakob, es sind auch immer Söhne auf die Welt gekommen dort, bei diesen 2 Frauen plus 2 Mägde noch, für 4 Frauen im Ganzen, haben die 12 Stammväter geboren, haben sich schon ausgedacht, er könnte mächtig werden. Vielleicht hat der Laban irgendwann Angst bekommen, der Jakob könnte es ihm dann einmal zurückgeben, dass er ihn so immer übers Ohr gehauen hat. Es war plötzlich nicht mehr gut gewesen und dann ist der Jakob bei Nacht und Nebel, wahrscheinlich hat es zwar keinen Nebel gehabt, aber einfach hat er sich davon gemacht mit der ganzen Sippe. Seine Frauen sind gerade einverstanden gewesen. Die Rahel hat noch den Hausgott gestohlen. Ich habe mich gefragt, warum? Um den Vater zu ärgern. Dem mal eins als Bein zu geben, was er ja verdient hat. weil das vielleicht eine kostbare Figur war. Die Bibel sagt uns nicht, ob auch noch Gedanken da waren. Ja, nützt nichts, so schatz nichts, wenn wir den auch noch dabei haben. Wir wissen es nicht. Wir müssen es offen lassen. Auf jeden Fall ist der auch dabei gewesen. Jakob hat in dem Zeitpunkt noch nichts davon gewusst. Und jetzt kommt es zur Begegnung. Der Laban jagt Jakob nach, ziemlich verrückt. Und jetzt in 1. Mose, Kapitel 31, lese ich das erste Mal im Vers 24. Aber, wir haben es ja schon vom Herrn gehört, der aber kann sagen. Der verrückte Laban jagt Jakob, der unbewaffnet ist, nahe. Und jetzt, aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm, hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Das ist schon gewaltig. Ich habe jetzt extra ein paar Sachen vom Jakob gesagt, die nicht so ganz okay gewesen sind. Oder? Ich dachte, hey, warum steht Gott so zu dem Jakob? Hätte der Jakob vielleicht jetzt nicht einmal eine Standpauke vielleicht einmal nötig gehabt? Hüte dich anders als freundlich zu reden. Wenn man nachher ein Gespräch liest, kann man es nicht gerade als freundlich bezeichnen, aber auf jeden Fall ist es ohne Waffengewalt gegangen. Und das ist einmal schon viel. Denn mit dem hätte man vielleicht rechnen müssen. Hüte dich. Und ich glaube, in dem Moment hatte Laban schon einen Schrecken gehabt. Er hat einmal sich einigermaßen zurückgenommen, so gut es hätte können. Nachher aber dann kommt dann eben das zur Sprache. Ja, der Laban hat dann eben den Götz gesucht, der ihm abhanden gekommen ist. Der Rahel hat ihn unter dem Sattel gehabt, ist drauf gesessen und hat gesagt, oh Vater, es tut mir leid, ich habe meine Tage, ich kann nicht aufstehen. Und auf das fallen die Männer rein. Und das hat also, da wird man gerade ein bisschen verlegen und sagt, ja, Entschuldigung, ist schon gut. Und nochmal ein Betrug am Gleich. Und der Herr hat das einfach zugedeckt gelassen. Er hat den Götz zugedeckt gelassen. Hat jetzt da nicht wahrheit das Licht gebracht. Ja, es ist interessant. Ja, natürlich, der Herr ist auch nicht so, steht auch nicht so zu den Götzen, gell? Das war ihm dann vielleicht gleich gewesen, wenn der mal abhanden abhanden gekommen ist. Und er hat schon gewusst, wo der dann nachher kommt. Das hat Gott auch gewusst. Nämlich im Boden unter einer Eiche bei sich. Das war dann später gewesen. Der Laban hat eben Angst gehabt. Dann haben sie Steine aufgebiegen. Der Laban hat das so organisiert, ein Steinmal. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir einander schwören, dass wir nie an dem Steinhaufen vorbeilaufen, der eine zum anderen, um einem anderen Schaden zu tun. Schaden zuzufügen. Das müssen wir einander jetzt schwören. Ich denke nicht, dass der Jakob das im Sinn gehabt hätte. Im Gespräch hört man dann den Satz. Ich habe dir, das sagt eben dann der Jakob, ich habe dir 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks, auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen. Das ist das eine Mal, wo der Name der Schrecken Isaaks vorkommt. Und nachher, wo sie einander geschworen haben, das ist dann Vers 54, interessant, denn der Laban hat nicht mehr wollen bei seinem Haus Gott, von ihm gestohlen worden ist, schwören. Der Laban hat gesagt, der Gott Abrahams und der Gott Nahors, das ist noch der Vater vom Abraham gewesen, sei Richter zwischen uns. Der hat das Schlimmste erwartet, der Laban. Der Gott ihres Vaters und Jakob schwor ihm, bei dem Schrecken Isaaks, dem Gott seines Vaters. Da kommt also das Wort nochmal vor. Zweimal den Namen. Und wir sehen schon, wie der Laban verschrocken ist eigentlich über den Segen, der vom Abraham war. Und wie er da sich zurückgehalten hat. Und eben staunend auch, dass Gott auch segnet und sich auf die Seite von jemandem stellt, der an ihn glaubt, der nicht vollkommen ist. Ja? Und darum sage ich, er ist auch auf unserer Seite. Er stellt sich zu jedem, der Jesus Christus angenommen hat. Denn wir sind unter den Segen vom Abraham gekommen. Denn der Segen ist weitergegangen vom Abraham auf seine 12, auf den Isaac, auf den Jakob und dann auf die 12 Söhne. Und dort ist Jesus geboren, im Stamm Juda. Und im Neuen Testament erfahren wir dann, dass Gott einmal den Baum wie zurückgestutzt hat, sogar abgesagt. Israel hat sein Land und seine Herrschaft alles verloren, aber es ist ein Baum, der wieder kommt, der wieder ausschlägt. Aber wir sind eingepflanzt in den Baum. Darum, der Segen von Abraham ist über alle, die an Jesus gläubig geworden ist, gekommen. Und der Herr steht zu jedem von uns. Jesus steht vor dem Thron von Gott zu jedem von uns. Als unser Fürbitter. Wir brauchen nicht Maria und Heilige und weiss ich was, sondern es ist ein Mittler. Und vom Herr Jesus lesen wir, dass er in der Ewigkeit für uns betet. Und vom Herr Jesus wissen wir auch, dass er immer erhört wird. Das hat er vor dem Grab vom Lazarus gesagt. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Das wissen wir. Und das ist genug. Und alles andere wissen wir nicht. Was unsere Lieben machen, die schon dort sind, die gläubig gestorben sind, da steht einfach, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, das verratet uns der Paulus. Und dass die noch auf ein neues Lieb wartet, wo dann kommt, wenn die Gemeinde entrückt wird. Wenn die Verstorbenen dann auch den neuen Leib bekommen. Aber sonst wissen wir nur von Jesus, dass er dort oben für uns betet. Und erhört wird. Und darum brauchen wir nicht mehr Lob und Dank. Gott rettet und Gott schützt durch eine starke Hand. Er stellt sich zu seinen Kindern. Ich will jetzt eben noch zu dieser starken Hand kommen heute Abend. Die starke Hand von Gott. Wir lesen im 2. Mose 6, 1. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Ein bisschen später ist er dann gleich nachgejagt, dort beim Schilfmeer, wir kennen Geschichte. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Er hat sie wirklich fortgetrieben vorher. Er hat gesagt, gönnt jetzt, gönnt, wo sein Erstgeborener gestorben ist. Hat er sie wirklich fortgeschickt, aber nachher hat er sie wieder holen. Als er ihnen nachjagte, aber, wieder ein Aber, die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und vielleicht, wo ich gesagt habe, starke Hand, wenn es jetzt irgendjemanden gibt, der seine Bibel fast auswendig kennt, hat er gerade gedacht, ja, das steht immer beim Auszug von Israel. Immer wieder der kommt vor, ich habe das mit einer starken Hand gemacht. Auch wenn zurückgeschaut wird, immer wieder starke Hand, das ist der Auszug aus Ägypten. Aber ich möchte uns jetzt auch sagen, dass die starke Hand von Gott Mensch geworden ist. Dass das nicht nur ein Körperteil von Gott ist, sondern eine Person. Ihr habt sicher verraten, ich rede vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat gesagt, das Wort ist auf den Messias, ja, auf mich geschrieben, das Wort, wo heisst, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Oder sicher, die Apostel haben es gesagt, nach der Auferstehung. Und sie haben gesagt, schau, das war es. Ich meine, der Herr Jesus hat auch diese Stelle erwähnt, auch Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten und andere. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist eindeutig messianisch. Das haben hier schon alle gewusst, zur Zeit vom Alten Bund, dass das auf den Messias hingeschrieben sollte sein. Und in eben Psalm 118, wo das steht, heisst eben, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn, und jetzt kommt so ein Wort, das Jesus auf sich bezogen hat. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das ist die rechte Hand von Gott. Die starke Hand Gottes. Es gibt auch Stellen in der Bibel, wo wir lesen, dass Jesus in der Wüstenwanderung unsichtbar mitgezogen ist. Er war der Fels, der das Wasser gespendet hat, sagt das Neue Testament an einem Ort. Er ist die starke Hand. Er ist der Erhöhte. Er hat gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Also es ist nicht die ehrenvolle Erhöhung gewesen, die er dort gemeint hat, sondern die schmachvolle Erhöhung am Kreuz. Aber wir wissen, dass er heute erhöht ist und alle Gewalt hat im Himmel und auf Erde. Erhöht auf den Thron Gottes. Gerade der letzte Gemeinde von der Sendschreiben sagt er, dass er eben dort sitzt und dass er der Überwinder ist. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das ist Jesus, wie er heute ist. Und was ich sage, das gilt für alle, die nicht einfach für alle, die reformiert oder katholisch sind oder irgendwo Mitglied sind in einer Kirche oder ab und zu einen Gottesdienst besuchen, sondern die ihr Leben Jesus gegeben haben. Die gewusst haben, der Herr will, dass ich in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus tritt. Dass ich mit ihm verbunden leben, das will der Herr. Alle, die den Schritt gemacht haben, man nennt es Bekehrung, man redet von der Wiedergeburt, weil dann der Heilige Geist in einen hineinkommt. Man fängt an, dann Bibeln und Predigten zu verstehen, was vorher nur ein Bahnhof war. Wer das einfach erlebt hat, darf wissen, er ist mit Jesus eins gemacht worden und ist auf der Seite von dem Überwinder. In der Offenbarung steht immer, wer überwindet. Habe ich auch schon gedacht, du liebe Zeit. Ich überwinde doch nicht immer. Und dann heisst irgendwo noch, überwinden wir weit. In dem allem überwinden wir weit. Aber es ist Jesus in mir. Das ist der Überwinder. Ich muss auf ihn schauen. Darf ihn um den Sieg bitten, weil er verheißen ist. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und gerecht sind wir worden durch das Blut Jesu. Man singt mit Freuden. Und alles, was wir das Gefühl haben, das bringen wir nicht her. Das erbetet man. Er, der Überwinder. Und so wie der Vater zum Jakob gestanden ist. Die Geschichte ist ja weitergegangen. Ja, ich habe noch gesagt, mit diesen Götzen. Es ist ein ganz fürchterliches Geschehen, wo zwei von seinen Söhnen sich für die Vergewaltigung von ihrer Schwester so gerecht haben in Sichem. Und nachher ist für Jakob eins klar gewesen. Also jetzt wirklich eins und eins zusammenzählen. Jetzt kommen einfach die Städte, die mit Sicherheit befreundet sind, und die bringen uns alle um. Das ist ganz eindeutig gewesen. Dort, bis aber eine Gelegenheit, hat er dann den Befehl gegeben, so, jetzt sind alle Götzen vergraben. Bis dorthin hat es also gegeben. Und alle Schmuckstücke, die irgendwie eine religiöse Bedeutung haben, tun die alle unter dieser Eiche vergraben, tun euch heilig, jetzt gehen wir zum Gotteshaus nach Bethel weiter. Jetzt bleiben wir nicht bei Sichem. Und er hat immer gewartet, bis es hinten laut wird, ich weiss nicht, Pferde getrampelt oder irgendwie Waffengeklirr hinter sich, hat er immer erwartet. Und es heisst, es sei ein Gottesschrecken auf die Stadt gekommen. Da denken wir aber, Vater im Himmel, das war ja völlig falsch gewesen. Der Jakob hat es auch nicht gewusst und er hat die zwei Söhne nachher, er hat über ihn auch einen Fluch ausgesprochen wegen dem. Als er die Söhne eigentlich gesegnet hat, hat er gesagt, verflucht sei ihr Zorn. Er hat das später schon noch richtig gestellt, aber Vater, warum bist du so zu dem Jakob gestanden? Er hat einfach etwas vorgehabt mit ihm. Und es war sein Auserwählter gewesen. Und wir sind Auserwählte. Wir, die in die Hand Gottes eingeschlagen haben. Wir, die Jesus die Hand gegeben haben und gesagt haben, jawohl, Jesus, wirst du mein Herr, ich will mit dir leben. Wir gehören dazu. Heisst, dann kann man sich das vorstellen. Der Herr steht zu mir. Wir sind nicht besser als der Jakob. Vielleicht auch nicht schlechter, gell? Oder ein bisschen besser schon. Ich weiss es nicht. Wir machen nicht die gleichen Fehler wie er, so müssen wir noch mal sagen. Also, der Herr steht zu mir. Und ich hatte jetzt noch einen weiteren Gedanken gehabt, den ich einfach auch noch anbringen will. Es gibt Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben die etwas erlebt, wo man kann sagen, das wäre filmreif gewesen. Ein spektakuläres Erlebnis. 180 Grad Wende. Die letzte Person, ich darf den Namen sagen, weil an einem anderen öffentlichen Gottesdienst der Name genannt worden ist, ist ein Pastor Pereira. Wahrscheinlich kennt ihr ihn nicht. Das ist irgendwo in Zürich im Limmental. Von ihm habe ich vor einer Woche oder über ihn gehört, er sei in der hintersten Reihe vom Gottesdienst gesessen. In seinem Leben hat es Gewalttätigkeit gegeben, hat, glaube ich, sogar eine Boxerkarriere noch hinter sich gehabt, an Alkohol und Nikotin gebunden worden war und ist irgendwie angesprochen worden, dann von der Predigt, ist aber nicht führen und nichts, ist heimgegangen und im Stress, den er hatte, ich glaube auch in der Familie oder was auch immer, hat er irgendwie Alkohol trinken und hat es nicht können. Ist nicht gegangen. Hat wollte Zigaretten anzünden und ist nicht gegangen. Und von dort an ist sein Leben wirklich um 180 Grad umkrempelt worden. Und eben, heute ist er Pastor bei den Latinos. Eben, ein Pastor Pereira-Bekehrung. Ich könnte auch sagen, eine Robert Keller-Bekehrung. Das ist mein Vater, der ist über Nacht vom Rauchen frei geworden. Also, ein gebundener Raucher. Ich weiss nicht, ob Kettenraucher, aber ein fleissiger Raucher auf jeden Fall. Und er hat nicht können hören. Er konnte zwar 4000er bezwingen. Er war auf dem Winster Aarhorn und andere ähnliche Sachen hat er gemacht. Aber er hat das Rauchen nicht können aufgeben. Für das hat Disziplin gefehlt. Ich habe gedacht, Herr, der Vati hat nie müssen überwinden. Der ist an einem Abend hat er zum Herr geschrien und wieder hat wollen rauchen und seine Frau lungenkrank, todkrank im Spital war und dann hat er zu Gott geschrien, hilf mir, wenn es dich gibt. Irgend in dem Sinn. Und am nächsten Morgen hat er müssen alle Fenster auf tun und lüften, denkt, was stinkt in dieser Wohnung so? Aber so hat es dort immer geschmückt. Und er hat es nachher nie mehr nicht mehr können ausstehen. Der hat nie müssen sich überwinden, jetzt einfach nicht mehr zu rauchen. Das geht nicht bei allen so. Er hat andere Sachen zum Lehren gehabt, da bin ich sicher. Wo er mir wirklich ein Vorbild war. Also, so dramatische Bekehrungen, wo nachher alles anders wird. Oder? Nachher hat er angefangen, Sonntagsschule zu geben, hat in einer Missionsgesellschaft mitgeschafft, war mal, glaube ich, Präsident und Aktuar miteinander gewesen. Oder nachher hat er dann noch Buchhaltung gehabt und jenste Sache, ich kann es gar nicht aufzählen. In der Strassenmission war er gewesen und ist in Spitäler gegangen. Also, völlig etwas Neues ist in das Leben hineingekommen. Und dann denkt man, ja, da ist der Herr stark. Und jetzt rede ich euch aber von der Fräulein Müller-Bekehrung reden. Ich könnte auch von der Emanuel Keller-Bekehrung reden. Die gibt es auch und ich würde sagen, Gott nimmt die genauso ernst. Das Fräulein Müller, also das ist schon nicht spektakulär, wenn man so heisst. So unspektakulär wie Keller, oder? Elisabeth Müller, langjährige Mitarbeiterin beim Bibellesebund in Winterthur. Sie und das Fräulein Harlacher so haben über Jahrzehnte einfach das Büro gemanagt, die Lager geplant, sie hat mir dann das Lager eingezahlt und alles und Erklärungen im Bibellesebund geschrieben. EM ist amigs drunter gestanden, hat man gewusst, das ist Elisabeth Müller. Und sie hat auch Bibelstunden gegeben in dem Lager, wo ich als Teenager war. Und sie hat gesagt, sie könne nicht sagen, wenn sie gläubig geworden sei, sie sei einfach in den Glauben hineingewachsen. Stellt euch vor, die hat kein Datum gewusst. Und man hat gemerkt, der Heilige Geist hat durch sie gewirkt. Das war ein Gotteskind, zweifelsohne. Fräulein Müller, bei mir ist es ähnlich. Ich habe nachgeschaut, soll ich den 10. November 1960 nehmen? Bin ich dort? Ja, sind dort bekehrt. Ich war dort 2 Tage weniger alt als 6 gewesen. Kinderbekehrung, nach einer Kinderevangelisation, die haben sie so, ich weiss noch, so ein weisses Herz haben sie da angehebt, dann haben sie einen Flecken drauf gemacht und dann haben sie an dem Herz angefangen umputzen und der Flecken ist einfach nicht weggegangen. Sie haben sicher erklärt, dass man so dem Herrn nicht gefällt und man nicht in den Himmel kommen kann oder ich weiss nicht was und dann irgendwann ist dann das Herz ausgetauscht worden. Durch ein reines Herz haben das ganz anschaulich gebracht. Das weiss ich heute noch, den Flecken auf dem Herz. Und dann hat mein Mutter gesagt, weisst du, das kannst du auch machen. Du kannst einfach dem Heiland sagen, soll ich dein Herzli kommen. Und dann habe ich die Augen zugemacht und gesagt, Mutti, ich habe es gemacht. Ja, ist es das gewesen? Vor allem habe ich noch später festgestellt, dass ich nicht ein anderer Mensch bin. Wo ich dann so gemerkt habe, wie ein Christ sollte sein in den kommenden Jahren, oder? Da hatte ich meine liebe Not gehabt. Sicher hatte ich auch die Momente vom Schrecken, wo ich verschrocken bin. Einmal war es Zevis im Gotthilfthaus. Am Abend bin ich abgeknündelt als Teenager von meinem Bett und habe gesagt, Herr, jetzt also rette mich. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich dort als Bub bekehrt und habe das meine zweite Chance jetzt vertan. Das sei jetzt vorbei irgendwie. Ich hatte Angst. Es war ein Vortrag vom Vater Sartorius noch. Ich weiss das Datum nicht. Dann bin ich in die Gemeinde gekommen. 1978 im Herbst, ein Winter durch GVC. Und dann hat der Paul Vollenweider gesagt, er mache eine Taufe und hat gefragt, ob schon jemand da sei, der schon wüsste, dass er sich taufen will. Da bin ich aufgeschossen. Bin ich gerade aufgestanden. Und dann habe ich ein Datum, 18. November 1979. Dort war dann Taufe, die Glaubenstaufe noch gewesen. Aber der Moment zwischen denen könnte ich nicht sagen. Ich bin auch drin hineingewachsen. Wisst ihr? Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, aber der Herr hat die Entscheidung als kleiner Bub ernst genommen und ist bei mir dran geblieben. Er hat mich nicht verlassen. Ich habe auch einmal dann meinen Ablösungsprozess durchgemacht und habe also gegenüber der Mutter ziemlich intensiv durchgemacht und habe also sehr stark signalisiert. Dass ich jetzt eben eine eigene Persönlichkeit bin. Ich glaube, sie war dort etwa einmal den Tränen näher gewesen. Aber der Herr hat mich bewahrt, dass ich in dieser Ablösung mich nicht auch vom Glauben abgelöst habe. Das passiert bei vielen. Dann die Eltern, auch die Gläubigen, die machen alle auch Fehler. Haben wir auch gemacht. Sind dankbar, dass unsere Buben dabei geblieben sind. Ich möchte uns einfach sagen, wie das auch immer ist. Der Herr steht. Er steht dazu, dass du ihm gesagt hast, ich will dir gehören. Ich weiss nicht, ob all da innen das Datum wissen. Es ist manchmal auch Evangelisationen gesagt worden. Er hat gesagt, das ist euer Hochzeitstag, wissen ihr auch, wenn ihr geheiratet sind. Und ihr seid da mit dem Herrn verlobt oder verheiratet worden, wie man es nehmen will, oder? Also das weiss man, das Datum. Und viele wissen es eben nicht. Gerade die, die schon bei gläubigen Eltern aufwachsen, das eigentlich immer bejahen. Und alles eigentlich annehmen, was man ihnen sagt, und später das auch bestätigen dem Herr. Und der Herr nimmt das ernst. Der Herr hat dich durch eine starke Hand errettet. Und jeden Morgen dürfen wir ihm sagen, Herr, ich will dir gehören heute. Hilf mir. Dann, ja, der alte Mensch ist gekreuzigt, heisst es. Aber er redet doch noch drin, oder? Er redet doch noch drin, der mischt schon noch mit. Das sind so Sachen, die von mir selber ablaufen, die man anders eintrainiert hat. Nicht nach dem Willen vom Herrn. Und das liefert das Hirn fast von mir selber, wenn man nicht wahnsinnig Gegensteuer gibt. Und manchmal ist man ein bisschen müde vom Gegensteuer geben. Oder man übersieht etwas. Aber der Herr nimmt den Moment ernst. Den Moment, wo das Menschenkind sich ihm gegeben hat. Die starke Hand hat uns auch aus Ägypten in Anführungszeichen geführt. Man braucht das als Vergleich für die sündige Welt. Oder? Hat es aus der Welt in Anführungszeichen, also nicht von dem Planeten Erde erlöst, sondern aus der Gesellschaft, wie sie normalerweise ohne Gott lebt, hat er uns daraus rausgenommen. Die Menschen sind um uns herum, wir bewegen uns, aber er hat uns daraus heraus errettet. Ich möchte uns jetzt sagen, was die starke Hand noch alles macht. Und ich weiss, wahrscheinlich kommt mir gar nicht alles in den Sinn. Dann, wenn irgendetwas ist, denkt ja, aber die starke Hand von Gott ist mit mir. Eben da, wo wir vielleicht noch selber gehen, Stecklein schälen, oder? Wie der Jakob. Wo wir noch etwas selber beeinflussen wollen. Oh, wenn der Herr uns etwas gibt, eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dann dürfen wir das tun, mit seinem Segen. Er führt und leitet uns ja. Wir lassen nicht alles vom Himmel runter automatisch geschehen. Er schafft mit uns zusammen. Er leitet uns Sachen ins Herz. Wir treffen Entscheidungen. Aber immer unter seiner Leitung. Die starke Hand wird dich auch behüten, bewahren, unter dem Schirm vom Höchsten und unter dem Schatten vom Allmächtigen. Psalm 91. Der gilt nach wie vor. Die starke Hand ist es, die dich und mich fester haltet und sicher ans Ziel bringt. Und ganz speziell ausdrücklich erwähnt, auf den Tag hin, wo Jesus wiederkommt. Ich muss es gleich lesen, 1. Korinther Kapitel 1, einer von meinen liebsten Vers. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7 und 8. Der wird euch auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist eben sein Tag, wenn er sich mit der Gemeinde dann sichtbar vereint. Tag von der Entrückung. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Die starke Hand, habe ich schon gesagt, der Überwinder, der in dir und mir jetzt Wohnung genommen hat, schenkt uns Sieg. Solange wir nicht selber mit den eigenen Muskeln es probieren. Die starke Hand schaut dafür, dass eben das Segen nicht bei mir isoliert ist, sondern weitergeht in mein Umfeld. Also, ich meine jetzt, Da sowieso, oder? Aber ihr seid schon gesegnet. Wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, wären ihr auch gesegnet, gell? Ihr seid schon unter dem Segen vom Herrn. Aber auch am Arbeitsplatz und in der Verwandtschaft, in der Familie, im Haus, im Block oder was auch immer, der Segen bleibt nicht isoliert. Der strömt weiter durch die starke Hand vom Herrn. Durch die starke Hand wird oder die starke Hand wird sich auch in Bewegung setzen, wenn man betet. Das sehen wir einfach durch die ganze Bibel durch. Wenn immer betet wird, geschieht etwas. Und wir haben die Verheißung, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und ich habe geschrieben, die starke Hand ist stark genug, um deine und meine Liebsten noch zu Jesus zu ziehen. Die ist stark genug. Paulus hat nicht auf, oder Saulus hat keinen, ist nicht auf Damaskus, um sich dort zu bekehren. Das war nicht seine Absicht. Die starke Hand Gottes ist stark genug, um unsere Liebsten zu retten. Amen. Und Herr, das ist unser Segensgebet auch, Herr, führ und bewahr uns und lass uns immer daran denken, dass du unsere Entscheidung für dich absolut ernst nimmst und dabei bleibst und uns nicht aufgibst. Ja, du bringst uns zurecht, wenn es nötig ist. Vielleicht brocken wir uns eine Schwierigkeit ein, aber du lässt uns nicht los und bringst uns ans Ziel. Hilf uns aber, aufmerksam zu sein auf deinen Willen. Aufzumerken. Gehorsam zu sein, der neuen Woche, jeden Tag. Und uns zu freuen, dass der Segen von uns weitergeht auf unsere Mitmenschen. So wie du vorbereitet hast, so wie wir es erbeten, so wie du willst. Wir danken dir. Amen. Sind gesegnet im Namen vom Herrn Jesus. Bis in ein paar Wochen wieder, so Gott will.